Ja, ich habe diese Tage vor meinem Kleiderschrank gestanden und habe meine Krawatten gesehen. Da habe ich gedacht, du hast schon lange keine Krawatte mehr angezogen. Und da habe ich gedacht, der Matthias macht heute die Moderation. Der Matthias hat immer eine Krawatte an und dem willst du nicht nachstehen. Ziehst du auch eine Krawatte an. Jetzt kam Matthias schon rein, hatte keine Krawatte an. Aber er hat gesagt, er hat eine dabei, weil du heute Abend noch irgendwo bist und da ziehst du dann doch die Krawatte an. So kann das gehen. Es ist interessant, die Krawatten werden wiederkommen. Da bin ich sicher, weil ich sag mal, die jungen Männer, die haben jetzt auch alle so Schnäuzer, die wir uns vor 10 Jahren abrasiert haben. Das kommt jetzt alles so ein bisschen wieder. Alles hat seine Zeit. Matthias, halt durch. Die Krawattenzeit kommt auch wieder und dann bist du wieder up to date. Genau. Und ich habe immer gerne Krawatten getragen und freue mich auch, heute eine Krawatte zu tragen. Wir leben immer wieder in Umbrüchen, in Übergangszeiten. Immer wieder ändert sich etwas. Und so habe ich vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen bei der Rheinischen Post. Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Da beschreibt dieser Journalist unsere Zeit, das ist schon ein paar Wochen her, wo wir noch ganz anderes Infektionsgeschehen hatte. Aber es gilt auch noch heute. Er sagt, wir leben in einer Zeit, da schauen wir durch eine Scheibe, die wie so beschlagen ist. Man sieht so schemenhaft bestimmte Dinge und wir merken auch, es sind so viele Umbrüche da und es wird sich immer wieder mehr was verändern und wir wissen ja noch nicht, wie es ist. Wir freuen uns, dass es jetzt Lockerungen gibt und ich freue mich auch, dass es jetzt auch im Oberbergischen Kreis die Inzidenzstufe 1 gilt. Letzte Woche Mittwoch, da hatten wir vor dem Feiertag alles, was in Wermelskirchen Biergarten war, war schon voll. Die Leute haben bis spät in die Nacht gefeiert. Man merkt, es ist ein großer Durst da. Und doch wissen wir nicht, was kommt, wenn wir nach England schauen und sehen, wie sich die Variante Delta ausbreitet. Wir wissen gar nicht, wie der Herbst wird, aber es ist gut, diese Zeit zu genießen. Und wir merken, es gibt so viele Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Und wir merken auch die politischen Umwälzungen weltweit. Wir merken, wie all das, was wir noch vor 5 oder 10 Jahren als normal für unser Leben angesehen haben, dass sie plötzlich alle in Frage gestellt sind. Eine Übergangszeit. Das ist übrigens gar nicht so neu, diese Erkenntnis. Professor Dr. Tobias Feix, Professor an der CVJM-Hochschule in Kassel, hat in Wiedenes vor rund 15 Jahren schon einen Vortrag gehalten, wo er sagt, wir leben in der Zeit des Umbruchs und zwar schon seit der 68er Revolution. Er sagt, da ist das Alte alles abgebrochen und Neues ist noch nicht bekannt. Und er sagt, in dieser Zeit, diese Umbrüche, die gibt es in bestimmten Abständen in der Weltgeschichte, dann wird etwas Neues kommen. Dieses Neue kennen wir nicht. Wir wissen aber, dass wir in Umbrüchen sind. Und es gab immer Umbrüche in der Geschichte. Eins, was wir sehr schätzen, war ein riesiger Umbruch, auch wenn wir das vielleicht nicht so wahrhaben wollen, das war die Reformation. Luther passte in die Reformation rein. Die Umbrüche waren um Luther herum, sonst hätte Luther gar nicht die Möglichkeit gehabt, so eine Reformation zu starten. Und so leben wir auch in einer Zeit des Umbruchs und wir wissen nicht, was kommt. Und wir müssen uns aber als Christen sagen, eigentlich leben wir als Christen schon seit Pfingsten im Jahr 30 im Umbruch. Oder eigentlich seit Himmelfahrt in dem Jahr. Und ich habe den Text mitgebracht aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Und da möchte ich mit euch auch noch ein Stück tiefer nachdenken. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem, wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen. Und wenn es soweit ist, und wann es soweit ist, ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans äußerste Ende der Erde. Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Und der erste Gedanke aus diesem Text ist, wir leben zwischen Erde und Himmel. Es ist aus dem Zyklus Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und es ist die Zeit der Gemeinde, die mit Pfingsten angebrochen ist. Der Heilige Geist wurde damals ausgegossen und es hat seitdem eine ganz andere Arbeitsweise als noch im Alten Testament. Da wurde mal ein Prophet, da wurde mal ein König oder sonst jemand mit dem Heiligen Geist besonders für einen Dienst ausgestattet. Und seit diesem ersten Pfingstfest, auf das wir uns immer wieder jedes Jahr auch berufen und uns daran erinnern, da wurde der Heilige Geist in diese Welt gegeben und jeder, der an Jesus Christus glaubt und ein Kind Gottes ist, hat diesen Heiligen Geist in sich. Ob wir das merken oder nicht, wer wirklich ein Kind Gottes ist, hat den Heiligen Geist in sich. Und wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir haben das in dem letzten Lied schon gehört. Jesus kommt wieder. Das hat er versprochen. Und diese Zeit der Gemeinde ist von Anfang an eine Zeit des Übergangs. Eine Zeit des Übergangs von dem Leben jetzt und hier auf der Erde und dem Leben, das wir erwarten im Himmel. Die Zeit an einem Ort, den wir das Paradies nennen. Und wir warten auf den Himmel. Oder sollten es zumindest. Unser Leben ist ausgerichtet auf den Himmel. Paulus sagt an einer Stelle, unsere Heimat ist der Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Erde. Sind wir auch irgendwie so doppelte Staatsbürgerschaft oder sowas. Aber eigentlich sind wir Bürger des Himmels. Da gehören wir hin. Und dass Jesus uns jetzt noch hier lässt, hat damit zu tun, dass wir für ihn Zeugen sein sollen, dass wir bezeugen sollen, was Jesus Christus getan hat, was er für uns ist, was wir mit ihm erleben. In dieser Zeit des Übergangs. Aber unsere Heimat ist der Himmel. Aber ich merke, die Blickrichtung hat sich verschoben. Wenn wir in das Neue Testament reinschauen und wenn wir hineinschauen in das, was wir an Informationen aus dem Umfeld der ersten Christen haben, dann waren die gespannt auf die Wiederkunft Jesu. Die haben damit gerechnet. In Jerusalem hat das dazu geführt, dass die Christen gesagt haben, pass mal auf, Jesus kommt bald wieder. Wir schmeißen alles, was wir haben, in einen Topf. Es gab ja keine Sozialversicherung. Und dann sind alle versorgt. Und dann haben wir das gemacht, weil sie so erwartet haben, Jesus kommt wieder. Und sie haben auf die Entrückung gewartet, darauf, dass Jesus wiederkommt und sie mitnimmt in den Himmel. Und die haben bei jedem Abendmahl, haben die gerufen, sich gegenseitig zugerufen, Maranatha. Das heißt, der Herr kommt. Der Herr kommt bald. Und es war gleichzeitig auch ein Gebet, Herr, komme bald. Und in dieser Erwartung haben sie ihren Glauben gelebt. Und mittlerweile und nicht nur heute erwarten wir als Christen ein gutes Leben, jetzt und hier. Wir erwarten, wenn wir an Jesus glauben, dann muss es doch fluppen in dieser Welt. Dann darf ich nicht arbeitslos werden. Eigentlich dürfte ich auch nicht krank werden. In Weltersbach fahren viele Bewohner, Mieter aus dem Mieterbereich, die gesagt haben, Christen kriegen kein Corona. Und wir erwarten, dass es ein Heil jetzt und hier ist. Und irgendwann am Ende, wenn dieses schöne Leben zu Ende geht, was sich ja gar nicht vermeiden lässt, dann haben wir noch irgendwo so einen Anhang, den Himmel. Gut, dass es so ist. Können wir dann ganz in Ruhe und Frieden hier scheiden von dieser Welt. Aber eigentlich ist es anders. Unser Platz ist nicht jetzt und hier. Wenn es uns gut geht, ist das gut. Wenn es uns nicht gut geht, dann sind wir trotzdem mit Jesus unterwegs. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und dazwischen gab es auch immer wieder massive Endzeiterwartungen in der Kirchengeschichte. Martin Luther war sehr davon überzeugt, dass er in einer Zeit lebte, wo die Endzeit anbricht. Er hat die Offenbarung ausgelegt und für ihn war die Hure Babylon die katholische Kirche. Und das hat er alles genau gesehen. Und dann ging es später Johann Albrecht Bengel, da komme ich später auch noch mal zu, und dann im 19. Jahrhundert, da sind unsere Freikirchen unter anderem entstanden, aber auch viele christliche Sekten. Dann 1948, 1980 oder 1980er Jahren und heute auch wieder. Und immer wieder treffen wir Propheten, die haben scheinbar den Code der Offenbarung geknackt und wissen, wie es geht. Und profilieren sich auch mit und alle sagen, wow, was ist das für ein Gelehrter? Auch da komme ich später noch mal zu. Wir hatten in der Bibelschule einen Lehrer, der sagte immer, das nächste große Ereignis, biblische Ereignis, ist die Rückkehr von Jesus. Alles andere, sagt auch Jesus, braucht ihr nicht zu wissen. Und bis dahin Ärmel hoch, aber auch dazu später noch. Der zweite Gedanke ist, wir stehen bis zur letzten Minute im Dienst für Jesus. Ich lese nochmal den Vers 8. Aber ihr werdet mit meinem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis ans äußerste Ende der Erde. Ihr bekommt durch den Heiligen Geist eine göttliche Kraft. Du und du und du und ich. Das sagt Jesus hier. Das galt nicht nur den 11 Jüngern, die damals waren, sind später nochmal 12 geworden. Ihr erhaltet den Heiligen Geist und damit eine Kraft, die wird euch zu Zeugen machen. Es ist nicht so, dass wir einen Auftrag haben und am Abend gucken müssen, habe ich meinen Auftrag heute erfüllt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich bin überzeugt, wir sind alle Zeugen Jesu. Manche besser, manche nicht ganz so gut. Aber irgendwo schauen die Leute auf uns als Christen, wie sind die denn unterwegs? Und danach beurteilen sie auch, ob es sich lohnt, mit Jesus zu leben oder nicht. Es hat jemand geschrieben, diese göttliche Kraft ist etwas anderes als der Verstand, die Willenskraft oder die Redekunst. Die gehört auch dazu. Wenn sie von Gott gegeben ist, sollen wir sie einsetzen. Aber diese göttliche Kraft ist noch was anderes. Sie geht weit darüber hinaus und sie wirkt in Bereichen, wo wir mit unseren Fähigkeiten, die wir so aus dem Leben mitbringen, gar nicht weiterkommen. Und der Heilige Geist ist nicht berechenbar, sagt Jesus. Ihr könnt ihn nicht berechnen. Der Heilige Geist ist nicht etwas, was wir haben, wo wir sagen, okay, der Heilige Geist, den setze ich jetzt so oder so ein. Jesus begegnet Nikodemus und sagt zu ihm, der Geist weht, wo er will und wie er will und wann er will. Und eigentlich ist es unsere Aufgabe, auch genau hinzugucken, wo wirkt denn der Heilige Geist und wo sollten wir dann auch wirken? Ja, wo wirkt der Heilige Geist und wo wäre dann unsere Stelle zu sagen, wow, da sollten wir auch präsent sein und erzählen von dem, was wir mit Jesus erleben. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, um Zeugen für Jesus zu sein. Im Moment gibt es in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden viel Streit über verschiedene Meinungen. Aber es geht nicht um Meinungen. Es geht, ich will das mal so sagen, noch nicht mal um Lehrmeinungen. Da dürfen wir uns einander stehen lassen. Sondern es geht, ja, wir haben dieses Apostel es ausgedrückt, wir reden von dem, was wir von Jesus gesehen und gehört haben. Von dem, was wir von Jesus gesehen und gehört haben. Davon sollen wir reden. Davon sollen wir weitererzählen. Und ich merke selbst, es ist gar nicht so einfach, sich nicht hineinziehen zu lassen in Meinungsstreit. Es gibt eine interessante Zusammenfassung darüber, wie wir als Zeugen leben sollen in 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11 und die möchte ich uns auch vorlesen. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Das Ende der Welt ist nahe, schreibt Petrus damals schon, seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was er tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Zeiten. Amen. Es ist interessant hier, was Petrus hier schreibt. Ich möchte es noch mal ein bisschen vertiefen. Seid wachsam und besonnen und vor allem betet. Das heißt, wir sollen im Gebet bleiben. Das Gebet soll so sein, dass nichts uns daran hindert. Und dass wir besonnen und nüchtern auftreten und dass wir die Dinge auch in dieser Art und Weise beurteilen. Bringt einander tiefe und herzliche Liebe entgegen. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinden Kuschelclubs werden sollen. Kuschelclubs haben in der Regel die Angewohnheit, dass sie andere ausgrenzen und nicht mit hineinnehmen. Aber die Liebe, von der Jesus spricht, meint etwas anderes. Gottes Liebe nimmt immer in die Gemeinschaft auf und jeder und jede kann seinen Platz in dieser Gemeinschaft bekommen durch Jesus. Seid gastfreundlich. Das heißt, nehmt nicht nur die besten Freunde zu euch auf, sondern Ulrich Pazani hat das mal bei einer Vorbereitung zu Pro Christ deutlich gemacht. Er hat gesagt, ihr seid als Gemeinden Gastgeber und nicht ein Jesus-Fanclub. Ihr müsst Gastgeber sein. Ihr müsst die Menschen freundlich empfangen. Und das ist hier gemeint. Die Gemeinde soll eigentlich Gottes Wohnzimmer sein, wo Menschen sich wohlfühlen. Wir überlegen gerade, den neuen Flügel umzubauen, damit das Wohnzimmer auch ansprechender wird. Das ist wichtig, dass wir ansprechend sind für andere Menschen. Mit den Begabungen dienen. Begabungen sind immer Hilfe für andere, sollen immer Nutzen haben für andere oder für die Gemeinschaft. Wenn wir eine Begabung haben, dann sollen wir sie nicht für uns einsetzen, sondern vor allen Dingen auch für andere. Reden, als wenn Jesus selbst redet, dass Gott durch uns reden kann, wenn wir die Gabe der Rede haben, seine Anliegen weitergeben. Und dann ist der praktische Dienst mit Gottes Kraft. Alles soll Gott ehren. So wie wir es im Vater unser beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das Dritte ist, wir müssen nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Oder das braucht ihr nicht zu wissen, wie es die gute Nachricht ziemlich gut ausdrückt. Ich habe schon gesagt, es gab immer wieder akute Endzeitstimmungen in der Kirchengeschichte. Martin Luther hat, wie gesagt, die katholische Kirche als Hure Babylon gesehen. Teilweise steckt das heute noch in den Köpfen, obwohl sich vieles geändert hat, auch in der katholischen Kirche. Das war das, was Martin Luther damals gesehen hat. Johannes Albrecht Bengel lebte im 17. Jahrhundert und er hatte einen großen Streit mit Zinzendorf, der hier der Begründer der Losungsbücher ist, weil Bengel eine klare systematische Einsicht in den göttlichen Heilsplan hatte und dachte, zu seinen Lebzeiten kommt Jesus wieder. Im 19. Jahrhundert entstanden viele Freikirchen, aber auch christliche Sekten. Damals war der Anspruch, so zu leben wie in der Urgemeinde, wobei wir gar nicht wissen, wie die Urgemeinde gelebt hat, und sie hat unter ganz anderen kulturellen Herausforderungen gelebt. Aber man wollte wieder werden wie die Urgemeinde, weil man denkt, wenn man so liebt, dann liebt Jesus einen mehr. Wir wollen wieder so sein wie die Menschen damals, was gar nicht geht. Und so sind auch viele Sekten entstanden, weil man sehr viel berechnet hat, wann die Wiederkunft Jesu ist. Man wollte vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt. 1948 war das nächste große Datum, Gründung des Staates Israels, des heutigen Staates Israels. Und da haben viele Christen gesagt, so ist es soweit. Und jetzt kommt der Staat Israel und dann kommt Jesus wieder. Das nächste war die 1980er Jahre, da war der Blick auf das Jahr 2000 gerichtet und die Berechnung war, dass wir dann 6000 Jahre Erdgeschichte umhaben. 4000 Jahre vor Christi Geburt, 2000 Jahre nach Christi Geburt und dann kommt der Herr wieder. Man hatte viele Zeichen gesehen am Himmel und in der Politik und überall. Und es gab alle Schriften, ihr kennt die, glaube ich, auch. Jürgen Siegert hat mir letztens erzählt, jo, da hatten wir diese ganzen Bücher von Dave Hunt und Wim Malgum, wie die alle heißen. Und die wurden auch hin und her und das musst du lesen. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Und man hat sich damals auf den jüdischen Kalender berufen. Der ist übrigens dieses Jahr bei 5781, dann wären auch noch über 200 Jahre über. Aber so genau können wir die Bibel nicht berechnen. Und dann haben wir jetzt die aktuellen Krisenerfahrungen, nicht erst seit Corona, sondern eigentlich schon mindestens seit dem 11. September 2001, wo die Welt ins Trudeln geriet und immer noch trudelt und wir wissen nicht, was daraus wird. Und auch da ist natürlich wieder diese Frage nach der Endzeit. Aber ich merke, wie diese Frage die Gemeinde Jesu, ganz unterschiedlich in einzelnen Gemeinden, aber tief trifft und spaltet und vor allen Dingen schwächt. Und das ist ein großes Problem. Und ich glaube, dass Jesus deswegen sagt, das braucht ihr nicht zu wissen. Steckt da nicht zu viel Energie rein. Weil alles, was wir lesen in der Bibel, hat sich hier und da schon auch erfüllt und wir werden Dinge noch erleben. Ja, die werden kommen, aber das ist nicht das, was wir uns ständig irgendwie vor Augen halten müssen. Jesus sagt, ihr braucht es nicht zu wissen, denn Jesus kommt, kann jeden Tag wiederkommen. Kann sein, dass er heute wiederkommt, sein, dass er jetzt in diesem Moment wiederkommt und uns mitnimmt zu sich in den Himmel. Wir wissen das doch alles gar nicht. Wir wissen nicht, wann die Zeit Gottes für diese Welt ausläuft. Aber wir wissen, wie wir uns in dieser Zeit verhalten sollen. Seid bereit. Jesus drückt es in Lukas 12, Vers 35 so aus, lasst eure Lenden umgürtet sein. Damals war das so, dass die alle lange Gewänder hatten, auch die Männer. Und zum Arbeiten hat man das, hat man vielleicht schon mal bei Mönchen gesehen, dann wird das so hochgerupft und dann wird der Gürtel drum gemacht, damit man Beinfreiheit hat. Die beste deutsche Übersetzung ist, krempelt die Ärmel hoch. Weil für uns steht Ärmel hochkrempeln für Arbeiten, bereit sein zu arbeiten. Und das sagt Jesus, diese Zeit des Übergangs. Seid immer mit hochgekrempelten Ärmeln da. Seid immer bereit, das zu tun, was Jesus euch vor die Füße legt. Und seid bereit bis zum Schluss. Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern, sondern mit hochgekrempelten Ärmeln, weil die Koffer, die wir packen wollen, die können wir sowieso nicht mitnehmen. Wir nehmen uns nur mit und das, was Jesus in uns getan hat. Und da gilt eigentlich die Hauptregel der Benediktiner, ora et labora, bete und arbeite. Und in diesem Spannungsfeld sollen wir Gemeinde leben. Bei uns in Weltersbach lebt eine Diakonisse. Eigentlich im Ruhestand, aber sie sagt mir immer wieder, nein, ich habe keinen Ruhestand. Sie ist schon über 80. Und das, was die Kräfte noch zulassen, das tut sie. Mit ihrer Schwesterntracht läuft sie durchs Tal und besucht Menschen. Wir haben keinen Ruhestand als Christen. Jesus kommt wieder. Und das ist super. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Jesus wiederkommt. Und dass er uns zu sich holt in seine neue Welt, die wir das Paradies nennen oder den Himmel. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das sein wird, wenn wir dort leben. Und wenn wir uns keine Sorgen mehr machen müssen und wenn wir auch nicht uns fragen müssen, was macht das Alter mit uns und wann kommt der Rollator und wann muss ich nach Weltersbach oder Wülfringhausen oder sonst irgendwo hin und wann ist mit meinem Leben zu Ende. Sondern wenn wir bei ihm sind, dann werden wir in einer ganz anderen Weise volle Kraft haben und werden ihn sehen und werden von ihm erfüllt sein und werden die Ewigkeit bei ihm in Freude verbringen. Es gibt nichts Schöneres. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn er heute wiederkommt. Dann sind wir heute schon bei ihm. Aber bis dahin leben wir in der Zeit des Übergangs, das müssen wir uns bewusst machen. Und die ist nicht nur die Zeit, in der wir gerade leben, sondern der Übergang ist schon seit dem Jahr 30. Wir sollen die Ärmel hochgekrempelt lassen, das heißt bis zur letzten Minute in seinem Dienst stehen, je nach Begabung und je nach Kräften. Und es soll uns nicht überfordern, sondern es soll das sein, wo wir merken, da legt mir Jesus was vor die Füße. Und es ist wichtig zu wissen, Zeitspanne und Zeitraum brauchen wir nicht zu wissen. Wir sollen einfach unser Leben leben und warten auf Jesus. Und das wünsche ich uns, dass da die Gemeinde wieder zusammenwächst und da das Gemeinsame sucht und dass die tiefen Gräben dadurch wieder zugeschüttet werden können und wir gemeinsam Zeugen sein können für Jesus Christus. Amen.